Guten Morgen zusammen. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich finde es schön, dass wir nach wie vor Gottesdienst feiern dürfen, dass wir uns versammeln können. Ich habe mir gerade gedacht, wunderschöne Kulisse hier, die unsere Deko-Leute hier gemacht haben. Wenn ich ein Smartphone hätte, dann könnte ich jetzt ein Selfie machen und mein Profil auf dem Gesichtsbuch stellen. Habe ich aber nicht. Ja, meine letzte Predigt ist jetzt schon eine Weile her. Von daher weiß wahrscheinlich keiner mehr, um was es ging, oder? Oder doch? Bitte? Glaubensbekenntnis, das ist im Moment immer die richtige Antwort, genau. Das beschäftigt uns ja jetzt schon ziemlich lange. So, langsam aber sicher kommen wir auf die Zielgerade. Ja, wir hatten jetzt schon den ersten Teil oder den ersten Artikel, wie man sagt, über Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir hatten dann auch den längeren zweiten Teil über Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria und so weiter. Ja, heute geht es jetzt in den dritten und letzten Teil dieses Glaubensbekenntnisses, ja, noch nicht der letzte Teil der Predigt. Ich glaube an den Heiligen Geist, heißt es da. Der tauchte ja gerade eben schon da auf, empfangen durch den Heiligen Geist. Es geht heute um den Heiligen Geist. Ja, wer ist denn dieser Heilige Geist? Wie können wir uns den vorstellen? Man bezeichnet ihn ja oft so als die dritte Person Gottes. Gott ist dreieinig, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, drei Personen. Ja, wie soll man sich das vorstellen? Ich vermute mal, wir können uns Jesus am besten als Person vorstellen. Er war ja schließlich auch ein Mensch wie wir. Und wenn wir dann in den Evangelien über ihn lesen, haben wir, denke ich, ganz unbewusst ein Bild von einem Menschen eben im Kopf, den wir uns da irgendwie vorstellen, der da eben durchs Land gezogen ist und gepredigt hat und Wunder getan hat und so weiter. Meistens stellt man sich, glaube ich, mit langen Haaren vor. Warum eigentlich? Ja, in Filmen wird er so dargestellt, aber auch in vielen alten Gemälden hat er meistens lange Haare. Allerdings hat jemand mal treffend festgestellt, Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, über die Haartracht von Männern und Frauen und sagt da eigentlich ziemlich deutlich, dass Männer bitte schön kurze Haare tragen sollten. Von daher ist es eher unwahrscheinlich, dass Jesus als Mann in der damaligen Zeit lange Haare hatte. Aber eigentlich vollkommen unwichtig. Wir können uns Jesus irgendwie als Mensch und damit eben auch als Person vorstellen. Mit Gott dem Vater ist vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Er ist ja nun mal kein Mensch, so wie wir. Und er hat dem Volk Israel ja sogar ausdrücklich verboten, sich ein Bild von ihm zu machen. In den anderen Völkern ringsum war das normal, dass man Götterbilder gemacht hat, irgendwelche Skulpturen, Statuen, sonstiges. Und da hat man die Götter ja auch mehr oder weniger wie menschliche Wesen dargestellt. Manchmal auch eher so tierartig oder so irgendwelche Mischwesen. Gott hat gesagt, macht euch kein Bild. Ja, es wäre wahrscheinlich immer falsch, dieses Bild. Ja, trotzdem nennen wir ihn Gott den Vater. Und ja, im ersten Teil des Glaubensbekenntnisses kommt es ja auch vor. Und Jesus hat ihn so genannt und Jesus hat uns ja ganz ausdrücklich das Recht gegeben, ihn auch Vater zu nennen. Im Vater unser sprechen wir ihn als Vater an. Jesus ist gekommen, damit alle, die an ihn glauben, Kinder Gottes werden können. Also da ist einfach schon dieses Bild oder diese Vorstellung von einem Vater. Und ja, ich denke auch ganz automatisch stellen wir uns dann Gott halt auch doch so ein bisschen menschlich vor, eben wie einen Vater. Das kann jetzt hilfreich sein für unseren Glauben, wenn wir einen sehr guten irdischen Vater gehabt haben, liebevoll, sich kümmernd, immer ein offenes Ohr. Übertragen wir das ganz unbewusst auf Gott. Wenn wir einen Vater gehabt haben oder haben, der vielleicht nicht so gut war, eher jähzornig und nicht gut drauf, besteht die Gefahr, dass wir das auch auf Gott übertragen. Das muss Gott dann hoffentlich, kann Gott dann natürlich heilen und er ist einfach der perfekte Vater. Also jedenfalls, Gott der Vater kann man sich vielleicht auch noch irgendwie so als Person vorstellen. Aber wie schaut es denn jetzt mit dem Heiligen Geist aus? Ja, eine Person. Nun gut, Person ist ja nicht dasselbe wie Mensch. Person kann einfach irgendein Wesen sein, eben eine Persönlichkeit. Wer ist dieser Heilige Geist? Das Wort Geist hat im Deutschen ja ganz unterschiedliche Bedeutungen. Ich weiß nicht, woran ihr als erstes denkt, wenn ihr Geist hört. Vielleicht erstmal an Halloween und Gespenster, wäre eine Möglichkeit für Geister. Ja, oder an edle Spirituosen, so wie den Himbeergeist. Spirituosen enthält ja Spiritus, das lateinische Wort für Geist. Ja gut, oder heutzutage verbindet man mit Geist vielleicht oft ja die geistigen Fähigkeiten eines Menschen, seinen Verstand, sein Denkvermögen, seinen Intellekt. Wir reden von den Geisteswissenschaften oder wir sagen eben von einem Menschen, ja, er ist geistig voll fit, ja, oder eben vielleicht nicht mehr. Das bezieht sich alles irgendwie so auf dieses, ja, wie soll man das genau fassen? Aber es ist das, was mit Geist gemeint ist in der Bibel und insbesondere vom Heiligen Geist. Dazu, ja, schauen wir doch mal vielleicht, was bedeutet dieses Wort Geist denn in der Bibel und in den biblischen Sprachen. Da gibt es im Hebräischen, im Alten Testament, das Wort Ruach und im Griechischen, im Neuen Testament, das Wort Pneuma. Beide bedeuten ursprünglich eigentlich Wind oder Hauch. Und im übertragenen Sinn werden sie dann aber eben auch für Geist verwendet. Okay, und mit diesem Geist ist also weder Gespenst gemeint, noch Schnaps, noch menschlicher Verstand. Auch dafür gibt es ja in unserer Sprache eigentlich auch andere Wörter und in den biblischen Sprachen auch. Das ist also alles nicht gemeint, sondern was ist jetzt mit Ruach oder Pneuma in der Bibel gemeint? Ja, es kann tatsächlich die ursprüngliche Bedeutung Wind haben. Oder dann eben diese übertragene Bedeutung Geist. Und da gibt es tatsächlich auch wieder ein paar verschiedene, auch in der Bibel. An manchen Stellen ist auch von einem menschlichen Geist die Rede. Wir sagen ja auch manchmal, der Mensch hat Leib, Seele, Geist. Also da irgendwie so diese dritte Komponente in diesem Dreiklang. Ja, wie kann man diesen menschlichen Geist vielleicht definieren? Es ist irgendwie der Teil im Menschen, mit dem der Mensch in Verbindung mit Gott treten kann. So würde ich es mal ungefähr umschreiben. Es ist also nicht der Verstand, sondern irgendwie auch was, was wir nicht so richtig fassen können. Ja, damit kann man mit Gott in Verbindung treten. Wenn ein Mensch von Neuem geboren wird, dann wird sozusagen dieser Geist lebendig und dann ist da eine Beziehung zu Gott vorhanden. Ja gut, das andere, was mit Geist bezeichnet wird in der Bibel, sind irgendwelche geistlichen Mächte, böse Geister, Dämonen. Ja, oder am häufigsten, wenn das Wort verwendet wird, ist tatsächlich der Geist Gottes gemeint, der Heilige Geist. Ja, hilft uns das jetzt weiter? Aufgrund dieser ursprünglichen Wortbedeutung, Wind heißt eigentlich, kann man sich den Heiligen Geist vielleicht irgendwie wie Wind vorstellen. Tatsächlich, Johannes 3, Vers 8, gibt es einen entsprechenden Vergleich. Der Wind weht, wo er will, sagt Jesus da zu Nikodemus. Und du hörst sein Sausen, wörtlich eigentlich, du hörst seine Stimme. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Ja gut, wenn man jetzt genau hinschaut, dann kommt da einmal Wind vor und einmal Geist. Und tatsächlich steht da im Griechischen beides Mal das gleiche Wort Pneuma. Das heißt, man könnte es natürlich auch übersetzen, der Geist weht, wo er will. Das passt irgendwie vielleicht auch. Du hörst sein Sausen oder seine Stimme in dem Fall. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist, der aus dem Wind geboren ist, müsste ich dann sagen. Das passt irgendwie nicht. Ja, es ist ja oft so beim Übersetzen von solchen Texten, wenn ein Wort mehrere Bedeutungen hat, muss man versuchen, aus dem Zusammenhang da das Richtige oder das Passende zu nehmen. Also der Geist steht hier schon aber im Zusammenhang mit Wind. Jesus gebraucht offensichtlich bewusst diesen Vergleich. Eigentlich bezeichnet er jeden, der aus dem Geist geboren ist, so wie einen Wind. Ja gut, Wind. Was stellen wir uns unter Wind vor? Ja, Wind kann man tatsächlich auch nicht sehen. Man kann ihn nicht irgendwie greifen oder fassen. Ja, man hört ihn vielleicht, wie er weht, wenn er kräftig weht. Man kann ihn aber spüren, wenn man draußen ist. Sei es angenehm kühl an einem heißen Sommertag oder jetzt im Wintertag vielleicht eher unangenehm kalt. Man kann ihn spüren beim Fahrradfahren. Entweder hilft er einem oder er nervt einen, je nachdem, ob er von hinten oder von vorn kommt. Er hat also auch Kraft, die erlebbar ist. Naja, und ich denke, das sind alles zumindest teilweise passende Vergleiche für den Heiligen Geist. Ja, man kann ihn nicht so richtig greifen, fassen, aber er ist da, man kann ihn spüren, er bewirkt Dinge, er hat Kraft. Okay. Ein paar Verse weiter vorne im gleichen Kapitel, Johannes 3, steht der Heilige Geist auch im Zusammenhang mit Wasser. Jesus sagt, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Wasser und Geist hier irgendwie zusammen. Oder auch im Johannesevangelium 7, Vers 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Hier wird der Heilige Geist also mit Wasser verglichen, und zwar mit Ströme lebendigem Wassers. Frisches, lebendiges Wasser. Macht euch Gedanken. Was stellt ihr euch unter Wasser vor? Was hat Wasser für Eigenschaften und wie kann man die vielleicht auf den Heiligen Geist übertragen? Wasser ist lebensnotwendig. Das ist uns hier vielleicht gar nicht so richtig bewusst, wo wir einfach nur den Wasserhahn aufdrehen und das Wasser kommt in bester Qualität heraus. Aber auch wieder damals in Israel war das denen viel mehr bewusst, wie essentiell Wasser ist. In der Wüste, wo es nur ganz wenig Wasser gibt, wenn überhaupt, oder oft, wenn man keinen Brunnen findet, dann hat man bloß abgestandenes Wasser in den Zisternen. Aber der Heilige Geist ist lebendiges Wasser, einfach frisch. Wasser kann zur Reinigung dienen. Wasser erfrischt und erquickt. Ja, der Heilige Geist kann uns immer wieder erfrischen und erquicken, wenn wir ermattet sind. Ein weiteres Bild, was in der Bibel verwendet wird, ist Feuer. In Matthäus 3,11 sagt Johannes der Täufer über Jesus, er wird euch mit heiligem Geist und mit Feuer taufen. Ja, und wahrscheinlich denken wir an Apostelgeschichte 2, die Pfingstgeschichte, wo es eben heißt, als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher, wieder der Wind, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Ja, jetzt könnt ihr euch wieder Gedanken über Feuer machen. Was verbindet ihr mit Feuer? Was hat das für Eigenschaften und was hat das vielleicht mit dem Heiligen Geist zu tun? Feuer gibt Wärme, gibt Geborgenheit. Feuer enthält auch Kraft oder entfacht Kraft. Eine Dampflokomotive, da ist ein riesiges Feuer und es gibt richtig Dampf. Oder in einem Verbrennungsmotor, das ist letztlich auch Feuer, das das Auto antreibt. Ja, Feuer kann natürlich auch gefährlich sein. Feuer verbrennt Dinge, es kann Dinge verzehren. Gilt übrigens in gleicher Weise auch für Wind und für Wasser. Die können im Prinzip als Naturgewalten auch immer zerstörerisch sein. Da denke ich, hinkt dann der Vergleich. Also der Heilige Geist ist sicherlich nicht zerstörerisch. Aber dass ein Feuer was verbrennt, was vielleicht unrein oder ungut oder ungesund ist, das ist ja durchaus auch wieder positiv. Ja, es dient auch zur Reinigung. Gold wird im Feuer geläutert zum Beispiel. Ja, und schließlich ein letztes Bild, das ich nennen will für den Heiligen Geist, ist Öl. Im Alten Testament lesen wir da im Buch Samuel, als er David zum neuen König salbt mit Öl, kam in dem Moment und ab diesem Moment der Geist Gottes über ihn. Und tatsächlich drückt diese Salbung mit Öl im Alten Testament eigentlich immer so eine von Gott gewollte Einsetzung in ein bestimmtes Amt oder einen bestimmten Dienst aus. Und damit war dann eben oft so eine Bevollmächtigung verbunden. Und es wird immer wieder gesagt, ja, und der Heilige Geist ist da dann auch irgendwie damit mit dabei. Propheten wurden gesalbt, Priester und Könige. Und auch über Jesus wird gesagt, Apostelgeschichte 10, Vers 38, dass Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat. Okay, also es gibt so eine ganze Reihe unterschiedlicher Bilder und Vergleiche für den Heiligen Geist, die jeweils so einen bestimmten Aspekt vielleicht zeigen. Denkt über diese Bilder einfach noch ein bisschen nach. Also ich habe da jetzt mit Sicherheit nicht alles gesagt, was einem dazu einfallen kann. Ja, trotzdem bleibt es irgendwie schwierig, jetzt so genau zu definieren, wer oder was ist denn jetzt der Heilige Geist. So richtig konkret fassen können wir ihn vielleicht immer noch nicht. Das hat mich daran erinnert, ihr wisst, ich bin Mathematiker, Informatiker, hat mich daran erinnert, wie Mathematiker jahrhundertelang versucht haben, bestimmte Dinge auch präzise zu definieren und zu fassen. Ganz banal, was ist ein Punkt in der Geometrie oder was ist eine Gerade in der Geometrie? Die muss man sich irgendwie unendlich schmal vorstellen, aber wie soll das gehen? Sie muss ja irgendwie vorhanden sein. Wie soll sie unendlich schmal sein? Das kriegt man irgendwie nicht so richtig in den Griff. Oder selbst die Frage, was genau sind eigentlich Zahlen, hat die Mathematiker vor gut 100 Jahren irgendwie ganz intensiv beschäftigt. Und man hat da keine richtig griffige Definition gefunden. Bis dann ein Mathematiker mal die geniale Idee hatte, diese ganzen Definitionsversuche einfach bleiben zu lassen und zu vergessen zu sagen, wir können das gar nicht so ganz exakt fassen. Wir wollen einfach nur beschreiben oder festlegen, was die Dinge für Eigenschaften haben sollen. Eine grundlegende Eigenschaft von Zahlen zum Beispiel ist, dass man sie zusammenzählen kann und als Ergebnis immer wieder eine Zahl herauskommt. Okay. Und dann gibt es eine ganz besondere Zahl, die hat den Namen 0 und die zeichnet sich einfach dadurch aus, wenn man die 0 zu irgendeiner anderen Zahl dazuzählt, kommt wieder die gleiche Zahl heraus. Was genau jetzt diese 0 ist, da kann man ewig drüber philosophieren, gar nicht wichtig, es ist einfach die entscheidende Eigenschaft. Und jetzt habe ich mir gedacht, versuchen wir das mit dem Heiligen Geist doch auch mal so ähnlich. Wir können nicht genau definieren, wer oder was er ist, aber wir schauen einfach mal, welche Eigenschaften er hat, was er tut, was er bewirkt. Und da fällt uns bestimmt auch so manches ein, was in der Bibel steht. Römer 8,16. Der Geist, gemeint ist der Heilige Geist, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Finde ich eine super gute Aussage. Mit unserem Geist, da ist jetzt auch wieder dieser menschliche Geist beteiligt, den ich schon erwähnt habe. Der Heilige Geist bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Heilsgewissheit kann man es auch nennen. Das ist eine der spürbaren oder erfahrbaren Wirkungen des Heiligen Geistes. Oder auch in Römer 8, Vers 26 heißt es, ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist, der Heilige Geist, selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Finde ich auch eine super Stelle. Wenn wir nicht wissen, wie wir richtig beten sollen, in irgendeiner Situation, in der wir sind, wir wollen beten, aber irgendwie es fehlen uns die Worte oder wir wissen vielleicht auch gar nicht so ganz genau, in welche Richtung sollen wir jetzt beten, dann hilft uns der Heilige Geist. Ja, wir kennen das als das Sprachengebet oder das Beten in anderen Sprachen. Und da wird an anderer Stelle in der Bibel ja erklärt, wenn wir in Sprachen beten, dann betet einfach unser Geist zusammen mit dem Heiligen Geist. Und unser Verstand weiß dann in dem Moment gar nicht, was wir jetzt genau beten, was für verstandesorientierte Leute vielleicht schwierig ist. Aber man kann eigentlich sicher sein, dass wir dann genau das Richtige beten, weil der Heilige Geist uns eben leitet. Also auch eine Wirkung, eine Auswirkung des Heiligen Geistes. Ja, oder schauen wir mal in Johannes 16 rein, ab Vers 5. Da spricht Jesus zu seinen Jüngern und sagt, jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Die Jünger sind traurig, weil Jesus gesagt hat, er wird von ihnen gehen. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Okay, also auch von irgendeiner merkwürdigen Person hier die Rede, von einem Beistand oder Fürsprecher oder, wie hat Luther übersetzt, Tröster, glaube ich, die Rede, den Jesus dann senden will. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein, darum sagte ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Also, zunächst ist da von einem Beistand die Rede. Später sagt Jesus, ja, das ist der Heilige Geist. Der Geist der Wahrheit wird er hier auch genannt. Ja, jetzt könnte man das nochmal in Ruhe lesen und stellt fest, ja, da werden eine ganze Reihe von Aussagen auch wieder gemacht über diesen Heiligen Geist. Ja, er ist unser Beistand oder Tröster oder Fürsprecher. Das griechische Wort, das da steht, kann auch sowas wie Anwalt vor Gericht bedeuten, einer, der einen vertritt. Er überführt die Welt von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Er leitet uns als Nachfolger Jesu in die ganze Wahrheit. Also offensichtlich konnte Jesus seinen Jüngern in der Zeit, wo er da war, gar nicht alles erklären, was wichtig gewesen wäre. Und deswegen sagt er, ja, aber dann wird der Geist kommen, der Heilige Geist, er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Und schließlich heißt es hier auch noch, er wird mich verherrlichen. Eine Wirkung des Heiligen Geistes ist immer, Jesus zu verherrlichen. Ja gut, ihr seht schon, ich habe heute irgendwie kein richtig fertiges Gebilde, es sind mehr so einzelne Bausteine, die ihr jetzt auch gedanklich zusammensetzen könnt. Ja, vielleicht noch zwei Gedanken. Was bewirkt der Heilige Geist noch? Er schenkt uns geistliche Gaben, Charismen, wie zum Beispiel Sprachengebet, Wort der Erkenntnis, Gabe der Heilung, Gabe der Weissagung und einige mehr. Da könnte man jetzt viele weitere Predigten damit füllen, um das alles der Reihe nach durchzugehen. Will ich jetzt gar nicht machen. Holt mal euer Hausaufgabenheft raus und schreibt auf. Lesen bis zum nächsten Mal 1. Korinther 12, 1. Korinther 14 und Römer 12. Da könnt ihr diese Dinge nachlesen. Bei meiner nächsten Predigt werde ich euch dann abfragen. Ja, und schließlich im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 22, ist noch von sogenannten Früchten des Geistes die Rede. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit, 9 an der Zahl. Ja, auch darauf will ich jetzt auch gar nicht näher eingehen, auf diese Früchte des Geistes. Könnt ihr auch nachlesen, Galater 5, 22. Ja, nur ein Gedanken. Es ist einerseits hier von Gaben die Rede und andererseits von Früchten. Da besteht ein wesentlicher Unterschied. Gaben, naja, wie der Name sagt, sind einfach Geschenke. Dieses griechische Wort Charisma, das bei uns ja im Deutschen auch heutzutage eine etwas andere Bedeutung hat, also ein Mensch hat Charisma, Ausstrahlung. Charisma heißt eigentlich einfach nur Gabe oder Geschenk. Und gemeint ist eben normalerweise eine Gabe des Heiligen Geistes. Also, so eine Gabe ist einfach ein Geschenk, ja, so wie ein Weihnachtsgeschenk, das dann unter dem Tannenbaum liegt, das man dann auspacken und sich drüber freuen kann. Und es heißt tatsächlich in 1. Korinther 12 auch, Gott bzw. der Heilige Geist teilt diese Gaben aus, wie er will. Das heißt, der eine bekommt vielleicht das Sprachengebet zu Weihnachten geschenkt, der andere die Gabe der Heilung, der dritte die Gabe der Weissagung. Also nicht wie bei kleinen Kindern, wo jeder unbedingt genau das Gleiche kriegen muss, damit es keinen Streit gibt. Nein, er teilt aus, wie er will und wem er will. Und die Tatsache, dass jetzt einer eine bestimmte Gabe geschenkt bekommen hat, macht jetzt auch keine Aussage darüber, wie geistlich reif er ist. Manchmal vertraut Gott tatsächlich auch ganz jungen Christen bestimmte Gaben an, wo dann ältere Christen denken, warum habe ich das nicht? Und sie dann aber hoffentlich trotzdem nicht neidisch sind, sondern einfach sagen, okay, das hat Gott ihm geschenkt, mir hat er dafür was anderes geschenkt und alle Gaben sollen einfach zur Auferbauung des Leibes Christi dienen. Also Gaben sind einfach Geschenke. Punkt. Früchte ist ja ein ganz anderes Wort. Und da im Galaterbrief heißt es dann auch nicht, der eine bekommt Friede, der andere bekommt dafür Freude und der dritte Liebe. Ich glaube, die sind eigentlich so zu verstehen, dass sie für alle Christen, wirklich alle gedacht sind. Und Frucht drückt ja auch aus, dass da was wachsen muss. Eine Gabe bekommt man, dann hat man sie. Gut, die muss man dann vielleicht auch benutzen und einüben, durchaus. Aber Frucht ist einfach was anderes. Ja, das muss langsam wachsen. Das geschieht normalerweise nicht von heute auf morgen. Also wir hatten da doch am Anfang der Liste zum Beispiel Liebe, Freude, Friede. Ich denke, wenn jemand vor seiner Bekehrung jetzt lieblos war oder griesgrämig oder streitsüchtig, dann ist er wahrscheinlich nicht von heute auf morgen, wenn er sich bekehrt, dann ein Vorbild an Liebe und Freude und Friede. Aber wenn er dann entschieden mit Jesus geht und der Heilige Geist eben in ihm wirkt, dann werden diese Früchte eben wachsen, langsam aber sicher zunehmen. Okay, jetzt habe ich also versucht, so ein bisschen über den Heiligen Geist zu sprechen. In einer einzigen Predigt das erschöpfend zu behandeln, ist natürlich sowieso unmöglich. Es gäbe da noch jede Menge wichtige Dinge sicherlich dazu zu sagen. Aber ich habe mir jetzt gedacht, viel wichtiger als jetzt noch diese und jene Tatsache und dieser Vergleich oder dieses Bild, ist vielleicht einfach, dass wir den Heiligen Geist persönlich erleben, persönlich erfahren, dass wir persönlich von ihm erfüllt sind. Ja, und diese persönliche Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die haben die Jünger eben zum ersten Mal an Pfingsten erlebt, was wir ja vorhin kurz gelesen haben. Die Auswirkungen waren in dem Moment gigantisch. Petrus, der ein paar Wochen vorher eben an Karfreitag oder Gründonnerstag Jesus noch aus Angst verleugnet hat, steht dann da einfach auf, hält aus dem Stegreif eine fesselnde Predigt, die den Zuhörern ins Herz dringt und sich dann 3000 Menschen bekehren und die Gemeinde entsteht. Später in der Apostelgeschichte wird dann zum Beispiel in Kapitel 4 erneut berichtet, dass die Gemeinde versammelt ist. Sie beten da wieder auch für die Apostel und für die Ausbreitung des Evangeliums. Und dann heißt es wieder, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dann gibt es in der Apostelgeschichte immer wieder solche Erzählungen. Es wird gepredigt und der Heilige Geist kommt und erfüllt die Menschen. Also was ich damit sagen will, diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist vielleicht nicht immer nur so eine einmalige Geschichte, dann hat man das ein für alle Mal abgehakt und erledigt. Das kann durchaus auch immer wieder passieren und ist vielleicht auch immer wieder mal neu nötig oder hilfreich, dass wir wieder neu aufgetankt werden, mit dem Heiligen Geist wieder neu erfrischt werden, wie auch immer. Deswegen würde ich jetzt gerne zum Schluss einfach genau dafür beten. für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Sei es jetzt zum ersten Mal oder einfach so eine neue Erfüllung, Erfrischung, Erquickung. Steh jetzt einfach jeder, sitze oder stehe vor Gott, öffnet euer Herz, sagt vielleicht zu Gott, was ihr euch jetzt wünscht. Eine neue Erfrischung oder Erquickung oder wünscht ihr euch neues Feuer für Jesus oder neue Kraft, was auch immer. Ich würde jetzt so allgemein beten. Wir haben im Hintergrund vielleicht ein bisschen Musik dazu. Ich würde aber, wenn es jemand möchte, auch gern persönlich beten. Also wenn jemand nach vorne kommen mag, dann bete ich gern auch persönlich. Ich setze dann auch meine Maske wieder auf. Ich möchte einfach den Heiligen Geist jetzt einladen, dass er unter uns wirkt. Und dann haben wir auch jetzt gehört, ja, dann bewirkt er auch bestimmte Dinge. Und wenn du dann das Drängen verspürst, jetzt in neuen Sprachen zu reden, leise für dich oder laut, dann tu es einfach. Lass den Heiligen Geist wirken. Oder wenn du den Eindruck hast, dass Gott dich jetzt gerade an irgendeinen Bibelvers erinnert, dann sprich ihn aus. Vielleicht ist es für alle wichtig und gut, den zu hören. Oder ein Wort der Weissagung. Oder wenn du den Eindruck hast, ich soll jetzt für meinen Nachbarn beten, dann tu es einfach. Oder mit deinem Nachbarn zusammen für jemand beten. Also, lass uns einfach jetzt offen sein für sein Wirken.